Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das Schlusskapitel aus dem dritten Buch Mose steht diesmal im Mittelpunkt, also Kapitel 27. Ein bisschen erweckt es den Eindruck, als ob es sich um einen Nachtrag handeln würde. Denn die Themen, die hier abgehandelt werden, hätte man gut an einer anderen Stelle unterbringen können. Vor allem aber hätte sich das vorhergehende Kapitel gut als Abschluss geeignet, denn, Sie erinnern sich vielleicht, es gewährte einen Ausblick in die Zukunft des Volkes Israel. In die nähere Zukunft, die sich erfüllte, als die Israeliten das Land Kanaan für sich einnahmen. Aber auch in eine ferne Zukunft, die bis heute noch in der Zukunft liegt. Trotz allem gibt es aber auch gute Gründe, warum nicht das vorhergehende Kapitel 26, sondern das vor uns liegende Kapitel 27 den Abschluss im dritten Buch Mose bildet. Dazu erfahren Sie gleich mehr. Wenn man das dritte Buch Mose nicht nur häppchenweise liest, sondern im Zusammenhang, dann wundert man sich, warum die Themen, die im letzten Kapitel angesprochen werden, ausgerechnet hier am Schluss zu finden sind. Dadurch erscheint dieses Kapitel wie ein Nachtrag, ein Zusatz oder wie ein Anhang zum dritten Buch Mose. Das fällt praktisch allen Bibelauslegern auf, egal welcher theologischen Richtung sie angehören. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass die einen in dieser Tatsache einen Beleg dafür sehen, dass die fünf Bücher Mose bereits vor langer Zeit aus verschiedenen Quellen zusammengefügt wurden. Demnach wussten diejenigen, die sich damals als Redakteure ans Werk machten, wohl nicht so richtig, wo sie den Inhalt von Kapitel 27 unterbringen sollten. Oder sie bekamen die entsprechenden Quellentexte erst dann in die Hand, als sie ihr Werk, nämlich das dritte Buch Mose, schon beendet hatten. Ich persönlich glaube nicht an diese sogenannte Quellentheorie, wonach die fünf Bücher Mose aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt wurden. Ich halte Mose für den Verfasser, und deshalb sehe ich kein Missgeschick oder Notbehelf darin, dass der Inhalt von Kapitel 27 eben erst ganz zum Schluss auftaucht. Um was für ein Thema geht es denn nun überhaupt? Es geht um Gelübde, die Menschen in besonderen Situationen ablegen, und darum, wie sie aus dieser Sache wieder herauskommen, wenn sie merken, dass sie damit völlig überfordert sind. Das hört sich zunächst einmal ziemlich komisch an. Da macht einer große Versprechungen, kann sie aber nicht halten und versucht deshalb einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden. Doch allein die Tatsache, dass dieses Thema in der Bibel auftaucht, zeigt, dass Gott und Menschen diese Sache sehr ernst genommen haben. Auch wenn in diesem Zusammenhang oft von Opfern und Weihegaben die Rede ist, waren Gelübde freiwillige Zusagen oder Versprechen, die jemand Gott gegeben hat. Und genau das könnte der Grund dafür sein, dass dieses Thema erst im allerletzten Kapitel des dritten Mosebuches angesprochen wird. Alle Themen zuvor gehörten mehr oder weniger zu dem, was wir als das Gesetz oder das Gesetz des Mose kennengelernt haben. Gelübde dagegen sind eben nicht Gesetz, sondern freiwillig. Deshalb wahrscheinlich werden sie im dritten Buch Mose erst nach den Geboten, Zeremonien und Verordnungen erwähnt. Vielen protestantischen Christen ist der Gedanke, Gott gegenüber ein Gelübde abzulegen, fremd geworden. Das Erlebnis eines jungen Mannes mit Namen Martin Luther mag sogar zu einer eher kritischen Haltung beigetragen haben. Als der spätere Reformator 1505 unter freiem Himmel von einem schweren Gewitter überrascht wurde, versprach er der heiligen Anna, ein Mönch zu werden, sofern er das Gewitter gesund überstehen würde. Nun, er blieb gesund und wurde Mönch. Doch später hielt er dieses Gelübde für null und nichtig. Er trat aus dem Kloster aus und heiratete. Nun war ein in Todesangst überstürzt abgelegtes Gelübde nach mittelalterlichem Kirchenrecht ohnehin nicht bindend. Außerdem aber hatte Martin Luther sein Gelübde nicht vor Gott, sondern der heiligen Anna gegenüber abgelegt. Martin Luthers Vorbehalte und sein gebrochenes Gelübde haben also nur wenig mit jenen Gelübden zu tun, die hin und wieder im Alten Testament erwähnt werden. Deshalb möchte ich versuchen, auf ganz positive Weise zu umschreiben, was ein Gelübde überhaupt ist. Ich verstehe es in erster Linie als Antwort eines dankbaren Herzens. Also als Antwort eines Menschen, der Gottes Fürsorge und Liebe erfahren hat. Die natürliche Reaktion eines erlösten Menschen ist es, dass er fragt, was er für seinen Herrn tun kann, nachdem der Herr so viel für ihn getan hat. Das kommt in der Bibel an verschiedenen Stellen zum Ausdruck, allerdings meistens ohne, dass das Wort Gelübde dabei fällt. In Psalm 116 heißt es zum Beispiel: Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Und an die Christen in Rom schreibt der Apostel Paulus: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wie gesagt, jeder, der Gottes Fürsorge und Liebe erlebt hat, verspürt normalerweise den Wunsch, etwas für Gott zu tun. Er möchte Gott etwas geben. Das größte Problem dabei ist jedoch, etwas zu finden, was Gott würdig ist. Was kann ein geretteter Sünder Gott schon anbieten? Und was ist, wenn jemand merkt, dass ihn dieses Gelübde überfordert? Eines ist zunächst einmal klar. Wenn ein Gelübde abgelegt wurde, galt es für die Menschen, von denen die Bibel berichtet, als verbindlich. In den Sprüchen Salomos, Kapitel 20, heißt es zum Beispiel: Es ist dem Menschen ein Fallstrick, unbedacht Gelübde zu tun und erst nach dem Geloben zu überlegen. Und in Prediger 5 ist zu lesen: Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten. Denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe, und sprich vor dem Boten Gottes nicht, es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Es gab übrigens unterschiedliche Arten von Gelübden. Es gab solche, bei denen man versprach, etwas für Gott zu tun bzw. ihm etwas zu geben. Und es gab Gelübde, bei denen man versprach, auf etwas zu verzichten. Das waren die sogenannten Entsagungsgelübde. Sie spielten für die Israeliten eine wichtige Rolle. Das war eben ihre Art und Weise, ihre Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ehrlich gesagt, ich selbst fürchte mich davor, dass ich die möglichen Konsequenzen eines Gelübdes womöglich gar nicht richtig einschätzen kann. Und der Gedanke, dass ich durch ein Gelübde womöglich auch andere Menschen in Mitleidenschaft ziehe, lässt mich äußerst vorsichtig sein. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Gott verlangt von uns keine Gelübde. In vielen Fällen ist es wahrscheinlich sogar besser, darauf zu verzichten. Im 5. Buch Mose, Kapitel 23, wird sehr deutlich betont, dass jemand, der ein Gelübde ablegt, eine ernstzunehmende Verpflichtung eingeht. Da heißt es: Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde tust, so sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird's von dir fordern, und es wird Schuld auf dich fallen. Und gleich anschließend im nächsten Vers heißt es dann: Wenn du das Geloben aber unterlässt, so wird keine Schuld auf dich fallen. Wenden wir uns nun endlich dem Bibeltext zu, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht, das 3. Buch Mose, Kapitel 27. Weil es hier darum geht, wie man sich in bestimmten Situationen von der Einhaltung eines Gelübdes befreien konnte, war es mir wichtig darzulegen, wie ernst die Einhaltung grundsätzlich genommen wurde. Die Verse 1 bis 9 handeln von Gelübden, die Personen betrafen. Gemeint ist, dass diese Personen, diese Menschen, auf die eine oder andere Weise Gott geweiht wurden. Im Bibeltext heißt es: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn jemand dem Herrn ein Gelübde getan hat, das abgelöst werden soll, und es sich um einen Menschen handelt, so soll das deine Schätzung sein. einen Mann von 20 bis 60 Jahren sollst du schätzen auf 50 Lot Silber nach dem Gewicht des Heiligtums, eine Frau auf 30 Lot Silber. Von 5 Jahren bis 20 Jahren sollst du, wenn es ein Mann ist, schätzen auf 20 Lot Silber, eine Frau aber auf 10 Lot Silber. Von einem Monat an bis auf 5 Jahre sollst du, wenn es ein Knabe ist, schätzen auf 5 Lot Silber, ein Mädchen aber auf 3 Lot Silber. Bei 60 Jahren und darüber sollst du, wenn es ein Mann ist, schätzen auf 15 Lot Silber, eine Frau aber auf 10 Lot Silber. Ist er aber zu arm, diese Schätzung zu zahlen, so soll er jenen Menschen vor den Priester stellen, und der Priester soll ihn schätzen. Er soll ihn aber schätzen nach dem, was der zu geben vermag, der das Gelübde getan hat. Soweit die Verse 1 bis 8. Wenn ein Mensch damals durch ein Gelübde Gott geweiht wurde, bedeutete das keineswegs, dass er dann an der Stiftshütte dienen musste. Das war ja grundsätzlich die besondere Aufgabe der Leviten. Stattdessen konnte man für den Geweihten eine Art Lösegeld bezahlen, das ihn vom Dienst entband, die sogenannte Ablösung. Diese Vorgehensweise mag uns fremd erscheinen, aber auch im modernen Leben gibt es manchmal Verpflichtungen, derer man sich entledigen kann, indem man völlig legal eine finanzielle Abgabe entrichtet. Und damals bestand eben die Möglichkeit, dass beispielsweise ein Vater sagte, weil Gott mich in einer kriegerischen Schlacht bewahrt hat, will ich ihm meinen ersten Sohn weihen. Doch der Sohn blieb dann bei ihm im Haus, und er entrichtete dafür einen festgelegten Geldbetrag. Manche Bibelausleger gehen übrigens davon aus, dass die Zahlung jährlich zu entrichten war und sich die Höhe nach dem jeweiligen Lebensalter richtete. Ebenfalls befremdlich wirkt auf uns heute, dass für Mädchen und Jungen, für Frauen und Männer sowie für Alte und Junge unterschiedliche Geldbeträge entrichtet wurden. Die gesellschaftliche Position dagegen spielte keine Rolle. Und auch für die Armen, die den vollen Ablösebetrag nicht aufbringen konnten, wurde gesorgt. Grundsätzlich erfolgte die Einteilung offenbar nach der körperlichen Leistungsfähigkeit. Das war für die Menschen damals ein verständliches Kriterium. In einer Zeit, als es noch keine Maschinen und Computer gab, kam es vor allem auf Kraft und Ausdauer an. Dass die Menschen das alles verstehen und nachvollziehen konnten, in der Kultur und dem Umfeld, in dem sie lebten, vielleicht war das auch der eigentliche Grund dafür, warum Gott geweihte Menschen damals mit einem bestimmten Geldbetrag ausgelöst werden konnten. Heute sprechen wir auch davon, dass wir Gott unser Leben weihen oder dass unsere Kinder ein gottgeweihtes Leben führen mögen. Aber niemand käme auf die Idee, das irgendwie in klingende Münze umzurechnen. Lieber stellen wir als Dank an Gott den 10. Teil unseres Einkommens für die Gemeindearbeit zur Verfügung. Vielleicht deshalb, weil das mehr unserer Kultur und unserer Denkweise entspricht. Der nächste Abschnitt in unserem Bibeltext betrifft Tiere, die Gott geweiht worden sind. Sofern es sich um reine Tiere handelte, gehörten sie unwiderruflich ihm und durften nicht ausgelöst oder ausgetauscht werden. Unreine Tiere taugten zwar nicht als Opfergabe, konnten aber dennoch im Zusammenhang mit einem Gelübde stehen. Hören Sie nun dazu die Verse 9 bis 13. Gott sprach zu Mose: Ist es aber ein Tier, das man dem Herrn opfern darf, jedes Tier, das man dem Herrn gibt, ist heilig. Man soll es nicht auswechseln noch tauschen, ein Gutes gegen ein Schlechtes oder ein Schlechtes gegen ein Gutes. Wenn aber jemand auswechselt ein Tier gegen das andere, so sollen sie beide heilig sein. Ist aber das Tier unrein, dass man es dem Herrn nicht opfern darf, so soll man es vor den Priester stellen, und der Priester soll es schätzen, ob es gut oder schlecht sei, und es soll bei des Priesters Schätzung bleiben. Will's aber jemand ablösen, der soll den 5. Teil über die Schätzung hinausgeben. Sie werden lachen, als ich einmal Pastor in einer kleinen Dorfkirche war, nahm mich ein Mann aus meiner Gemeinde eines Tages tatsächlich mit auf sein Anwesen und zeigte mir ein kleines Kälbchen. Das habe er dem Herrn geweiht, sagte er. Doch einige Zeit später gewann dieses Tier bei einem landwirtschaftlichen Wettbewerb eine bedeutende Auszeichnung. Anders als geplant wollte er das Kalb nun nicht mehr zugunsten der Gemeindekasse verkaufen, sondern es behalten. Dafür spendete er ein anderes Tier, das natürlich einen wesentlich geringeren Geldbetrag einbrachte. Irgendwie fühlte ich mich an die gerade vorgelesenen Bibelverse erinnert. Auch im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die davon handelt, dass einer christlichen Gemeinde vorenthalten wird, was jemand ihr zunächst zugedacht hatte. Vermutlich kennen Sie die Geschichte von Hananias und Sapphira. Sie sagten, sie wollten ein Stück Land verkaufen und den Kaufpreis, so heißt es im Bibeltext, den Aposteln zu Füßen legen, also offenbar der Gemeinde zur Verfügung stellen. Sie machten ihre Ankündigung wahr und verkauften das Stück Land. Doch dann behielten sie einen Teil des Erlöses und taten obendrein noch so, als ob sie tatsächlich den ganzen Betrag gespendet hätten. Petrus durchschaute die Sache und hielt ihnen vor, dass sie die Freiheit gehabt hätten, mit dem Stück Land zu tun, was sie wollten. Doch ihr Versprechen, das sie Gott freiwillig gegeben hatten, hätten sie einhalten müssen. Ich denke, wie die beiden gehandelt haben, das entspricht schon wesentlich mehr unserer Alltagserfahrung als die Sache mit dem Kälbchen. Manch einer von uns hat schon still bei sich gedacht, wenn ich meinen Gebrauchtwagen oder den geerbten Schmuck von Tante Frieda gut verkauft kriege, will ich davon einen ordentlichen Anteil spenden. Doch dann ging die Waschmaschine kaputt und die noch schulpflichtige Tochter wollte an einer teuren Klassenreise teilnehmen und wups, wurde das Geld für andere Zwecke ausgegeben. Und damit sind wir schon beim nächsten Abschnitt unseres Bibeltextes. In den Versen 14 und 15 geht es um die Ablösung von Häusern. Gott sprach zu Mose, wenn jemand sein Haus dem Herrn gelobt, dass es ihm heilig sei, so soll es der Priester schätzen, ob es gut oder schlecht sei. Und wie es der Priester schätzt, so soll's bleiben. Wenn es aber der, der es gelobt hat, ablösen will, so soll er den fünften Teil des Geldes, zu dem es geschätzt ist, hinzulegen. Dann soll es ihm wieder gehören. Für viele Menschen ist das eigene Haus bei weitem das teuerste, was sie besitzen. Das war wohl auch damals schon so. Und tatsächlich haben manche ihr Haus Gott geweiht. Sie konnten dann darin wohnen bleiben, entrichteten aber sozusagen Miete an den neuen Eigentümer, also an Gott. Eine wirklich großzügige Geste. Wollte der ursprüngliche Eigentümer sein Haus zurückhaben, dann musste er den geschätzten Preis plus einem Fünftel als eine Art Gebühr dafür entrichten. Dass jemand ein ganzes Haus dem Herrn weiht und selbst weiterhin sozusagen Miete bezahlt, um diese zu spenden, das habe ich bisher noch nicht erlebt. Vielleicht, weil die Menschen, die ich persönlich kenne, nicht so wohlhabend sind. Aber dass jemand günstig ein Gästezimmer an Christen vermietet, die sich sonst keinen Urlaub leisten können und die eingenommene Miete dann auch noch spenden, davon habe ich schon einige Male gehört. Ich komme nun zum nächsten Abschnitt unseres Bibeltextes. Die Verse 16 bis 25 enthalten Anweisungen zur Ablösung von Ackerflächen. Gott sprach zu Mose, wenn jemand ein Stück Acker von seinem Erbgut dem Herrn gelobt, so soll es geschätzt werden nach der Aussaat. Ist die Aussaat ein Sack Gerste, so soll der Acker 50 Lot Silber gelten. Gelobt er seinen Acker vom Erlassjahr an, so soll es bei dieser Schätzung bleiben. Hat er ihn aber nach dem Erlassjahr gelobt, so soll der Priester das Geld berechnen nach den übrigen Jahren bis zum Erlassjahr und ihn danach geringer schätzen. Will aber der, der ihn gelobt hat, den Acker ablösen, so soll er den fünften Teil des Geldes, auf das er geschätzt ist, hinzulegen. So soll er wieder sein werden. Wenn er ihn aber nicht ablöst und verkauft ihn dennoch einem anderen, so kann er nicht mehr abgelöst werden, sondern wenn dieser Acker im Erlassjahr frei wird, soll er dem Herrn heilig sein wie ein gebannter Acker und soll des Priesters Eigentum sein. Wenn aber jemand dem Herrn einen Acker gelobt, den er gekauft hat, und der also nicht sein Erbgut ist, so soll der Priester berechnen, was er gilt bis zum Erlassjahr, und er soll diese Summe am selben Tag geben, dass sie dem Herrn heilig sei. Aber im Erlassjahr soll der Acker wieder an den gelangen, von dem er ihn gekauft hat, dem er als sein Erbgut gehört. Alle Schätzung soll geschehen nach dem Gewicht des Heiligtums, ein Lot aber hat 20 Gramm. Tja, irgendwie war das schon ein relativ kompliziertes System. Man konnte Gott Land weihen, obwohl ja das ganze Land Gott gehörte. Die Äcker wurden auf der Grundlage ihrer Ertragsfähigkeit und in Bezug zum Erlassjahr bewertet. In einem Erlassjahr fiel ja alles Land wieder an den ursprünglichen Eigentümer zurück. Das wurde berücksichtigt. Wenn jemand sein Land erst kurz vor dem Erlassjahr als eine Geste der Großzügigkeit dem Herrn weihte, war es eben nicht so viel wert, als wenn das nächste Erlassjahr noch in weiter Ferne lag. Am Schluss erreichen wir nun einen Abschnitt im Bibeltext, der davon handelt, welche Lebewesen und welche Dinge nicht dazu geeignet waren, sie im Rahmen eines Gelübdes dem Herrn zu weihen. Hören Sie dazu die Verse 26 bis 29. Dort heißt es: Die Erstgeburt unter dem Vieh, die dem Herrn auch sonst gebührt, soll niemand geloben. Es sei ein Stier oder Schaf, es gehört dem Herrn. Ist es aber unreines Vieh, so soll man es ablösen nach der Schätzung und darüber hinausgeben den fünften Teil. Will man es nicht ablösen, so werde es verkauft nach der Schätzung. Man soll Gebanntes nicht verkaufen oder ablösen, das jemand dem Herrn durch einen Bann geweiht hat, von allem, was sein ist, es seien Menschen, Vieh oder Erbacker. Denn alles Gebannte ist ein Hochheiliges dem Herrn. Man soll auch keinen gebannten Menschen loskaufen. Er soll des Todes sterben. Die Erstgeburt von Mensch und Tier wurde ohnehin Gott geweiht und konnte deshalb nicht Gegenstand eines Gelübdes sein. Die zweite Gruppe waren Lebewesen und Dinge, die durch einen Bann Gott geweiht wurden. In Josua 6 zum Beispiel erfahren wir, dass die Stadt Jericho von Gott unter den Bann gestellt und zur Vernichtung bestimmt war. In diesem Fall war also eine ganze Stadt Gott geweiht. Allerdings war sie gleichzeitig auch der Vernichtung geweiht. Ähnlich verhielt es sich mit gebannten Menschen, die sich eines Verbrechens schuldig gemacht hatten. Auch sie durften in keiner Weise Gegenstand eines Gelübdes sein. Weiter ab Vers 30. Alle Zehnten im Lande, vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Will aber jemand seinen Zehnten ablösen, der soll den fünften Teil darüber hinausgeben. Und alle Zehnten von Rindern und Schafen, alles, was unter dem Hirtenstabe hindurchgeht, jedes Zehnte davon soll heilig sein dem Herrn. Man soll nicht fragen, ob es gut oder schlecht sei, man soll's auch nicht auswechseln. Wenn es aber jemand auswechselt, soll beides heilig sein und darf nicht abgelöst werden. Das sind die Gebote, die der Herr dem Mose gebot für die Israeliten auf dem Berge Sinai. Soweit die Verse 30 bis 34. Der Zehnte, der von den Israeliten für den Dienst an der Stiftshütte bereitgestellt wurde, war das Dritte, was Gott bereits gehörte und deshalb nicht für ein Gelübde in Frage kam. Das Schlusswort in Vers 34 ähnelt sehr demjenigen des vorausgegangenen Kapitels. Sie erinnern sich, das feierliche Schlusswort dort wird manchmal als Argument dafür genannt, dass es sich bei dem allerletzten Kapitel nur um einen Nachtrag handelt. Aber hier ist ein genauso feierliches Schlusswort zu finden. Deshalb halte ich dieses Kapitel für einen festen und vollwertigen Bestandteil des dritten Mosebuches. Zwischendurch ist es schon mehrfach angeklungen. Gelübde wurden seit jeher freiwillig abgelegt. Und als Christen sollten wir uns sehr genau überlegen, ob ein Gelübde für uns der richtige Weg ist, um unseren Dank Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Statt Gott bestimmte Versprechen zu geben, berufe ich mich lieber mit dem Apostel Paulus auf die Gnade, die uns durch Jesus Christus zuteil wird. Und ich versuche durch die Art und Weise, wie ich lebe, Gott die Ehre zu geben. In seinem Brief an Titus schreibt Paulus: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wär zu guten Werken. Nach dem dritten Buch Mose folgt in der Bibel, richtig, das vierte Buch Mose. Wenn Sie die Sendereihe durch die Bibel allerdings schon längere Zeit regelmäßig einschalten, dann wissen Sie, dass hier bei uns nach dem dritten Buch Mose, das zugleich auch das dritte Buch des Alten Testaments ist, dass hier nun das dritte Buch des Neuen Testaments folgt, nämlich das Lukasevangelium. Und wenn wir damit durch sind, kehren wir dann anschließend wieder zurück ins Alte Testament. Also, bis zum nächsten Mal, Gottes Segen mit Ihnen. Und dann herzlich willkommen im Lukasevangelium.